I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Alle Zeit der Welt. Der Schauer im geschmeidigen Lustlicht. Oh Mann, mein Mann. Stürme her aus der Nacht des Pan. Io Pan, Io Pan. Io Pan, komm über das Meer aus Sizilien und Arkadien, als Bacchus umher mit Faunen und Leoparden, mit Nymphen und Satyren als deiner Wache, auf milchweißem Esel, komm über das Meer zu mir, zu mir. Komm mit Apoll im Brautgewand, komm mit Artemis seitenbeschut und wasch den weißen Schenkel schöner Gott im Mond der Wälder auf dem Marmorfels. Das war Hymn zu Pan von Aleister Crowley.
Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute wieder mit mir, Johannes und Jonas.
Schön, dass ihr uns zuhört, so rum.
Schön, euch wieder bei uns zu haben, genau. Magie ist die Kunst, Veränderungen im Einklang mit dem eigenen Willen hervorzubringen, schrieb Aleister Crowley einmal. Abenteurer, Dichter, Okkultist, für die einen ein Genie, für die anderen ein Scharlatan und für viele, ganz objektiv betrachtet, der berüchtigste Magier des 20. Jahrhunderts. Und wenn man heute den Namen Aleister Crowley hört, denkt man an viele Dinge. Es gibt Artikel über ihn, die ihn den bösesten Mann der Welt nennen, die noch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurden. In den 1920er Jahren an das große Tier 666, das er selbst als ironisches Wappentier wählte, ein Menschen, der in der okkulten Szene des frühen 20. Jahrhunderts wie ein Komet einschlug und alles verändert hat für den Okkultismus. Und Aleister Crowley ist ein bisschen, für die magische Subkultur in Europa und Nordamerika das, was Nietzsche für die Philosophie oder Freud für die Psychologie war. So ein Zerstörer alter Gewissheiten und zugleich ein Bringer neuer, radikaler Wahrheiten. Crowley hat ja die Religion gegründet, die Thelema heißt, also oder seine Lehren in dieser Religion zusammengefasst. Das bedeutet der wahre Willen und hat seitdem auf jeden Fall auch die Leute sehr gespalten, die Meinungen über ihn gehen in die Extreme, egal wen man fragt. Und wir kennen Crowley wahrscheinlich unbewusst vor allem aus der Gegenkultur der 1960er Jahre. Oder Jonas, wie geht's dir da?
Ja, also ich musste tatsächlich an das Cover von den Beatles denken, wo viele dieser Persönlichkeiten aus der Zeit abgebildet sind. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ja.
Da ist er drauf, unter anderem.
Genau, da ganz oben lächelt so ein wütend schauender Mann, oder lächelt nicht, aber da guckt so ein wütend schauender, ernster Mann einen Blick, der einem tief in die Seele dringt zwischen Marx und Marilyn Monroe. Und das ist eben Aleister Crowley, den die Beatles da als eine Koryphäe der Gegenkultur mit auf ihr Cover packen. Jimmy Page von Led Zeppelin war ein riesen Crowley-Fan und kaufte dann später auch sein altes Anwesen am Loch Ness. Bands wie Black Sabbath oder Iron Maiden haben sein Vermächtnis in Texten und Symbolen beschworen, ganze Lieder über ihn geschrieben und allgemein in der psychedelischen Rockszene galt er eben als eine Ikone der Befreiung, als Vorläufer des Rock'n'Roll-Lebensgefühls mit seiner Aussage Do what thou wilt, also dieser Idee, tu was du willst, als Grundannahme von Thelema, der Willensreligion, die er gegründet hat. Aber lange bevor er dieses Pop-Idol wurde nach seinem Tod, bevor die Zeitungen ihn als Hexenmeister diffamierten und bevor seine Bücher von den Rock-Ikonen gelesen wurden, war er einmal ein Kind, das 1875 in einer strenggläubigen Familie in Warwickshire, in Warwickshire, wie spricht man das richtig aus?
Das habe ich mich gerade auch gefragt.
Ich sage Warwickshire.
Warwickshire.
Und es ist diese Kindheit, die wir uns zuerst anschauen werden, um zu verstehen, wie aus Edward Alexander Crowley das große Tier wurde, der böseste Mann der Welt, wird erstmal auch als Baby geboren, wie das immer so ist.
Und eigentlich unglaublich. Ich dachte, so Magier kommen direkt als alte Männer auf die Welt.
Ja, da steigen wir jetzt gleich mit ein. Aber bevor wir uns die Kindheit von Alexander Crowley zu dem Zeitpunkt noch genauer anschauen, ein kurzer Verweis auf unsere Hauptquelle für die heutige Folge und auch die kommenden Folgen. Also das ist der Start zu einer kleinen Reihe zum Leben von Crowley. Wird wahrscheinlich ein Fünfteiler, so ich das gerade plane, wo wir sehr detailliert uns durch sein Leben und durch sein Werk arbeiten. Und mit eine der Grundlagen dafür ist die Biografie, die tausendseitige, die ich jetzt gelesen habe, die letzten Wochen und Monate. Perdurabo, The Life of Aleister Crowley von Richard Kaczynski. Und falls ihr mehr dazu wissen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen als Startpunkt, weil das einen sehr umfassenden Überblick einfach über das Leben gibt. Und von dort aus kann man dann sich nebenbei immer kleine Exkurse machen und die Texte, die angeschnitten werden, sich im Original raussuchen. Sehr viel gibt es eben auch online von Crowley zu lesen. Und dann kann man immer die Sachen, die in der Biografie referenziert werden und die interessant klingen, direkt selber weiter vertiefen. Ein Blick hinter die Kulissen, wie diese Folgen mit entstanden sind. Und bevor wir tief eintauchen, was ich sonst immer vergesse, ein kleiner Hinweis darauf, dass ihr uns bitte eine Bewertung hinterlasst, wenn euch das heute hier gefällt oder generell gefällt. Hinterlasst uns gern eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast. Das ist ganz wichtig, um den Podcast zu bewerben. Es kostet nicht ein paar Sekunden eurer Zeit und wir profitieren da sehr von. Also ein großes Danke an alle, die uns schon bewertet haben und an alle anderen. Die Erinnerung, nehmt euch doch kurz ein paar Sekunden, um das zu machen. Und für alle, die uns über die Empfehlung und die gute Bewertung hinaus unterstützen wollen, haben wir ein Patreon, patreon.com/allezeitderwelt. Der Link ist auch immer in den Beschreibungen der Folgen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und da könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Obolus unterstützen oder auch einem größeren, je nachdem, wie viel Geld ihr habt und wie sehr ihr uns unterstützen wollt, damit sich die Arbeit hier weiter lohnt und wir motiviert sind, weiter neue Folgen zu produzieren. Ja, so viel dazu. Jetzt zurück zu Crowleys Kindheit. Jonas, bitte führ uns zurück ins späte 19. Jahrhundert. In ein verregnetes England, in dem ein Kind geboren wird, über das alle sehr viel reden werden.
Ein stürmischer Herbst im viktorianischen England. Im Oktober 1875 erblickt Edward Alexander Crowley, später weltbekannt als Aleister Crowley, das Licht der Welt. Seine Eltern gehören einer erzkonservativen evangelikalen Glaubensgemeinschaft an, den Exclusive Brethren, einem Zweig der Plymouth Brethren. Sein Vater Edward Crowley ist ein wohlhabender Brauereierbe, der seinen Beruf aufgegeben hat, um als Wanderprediger das Wort Gottes zu verkünden. Jeden Morgen nach dem Frühstück versammelt der Vater die Familie, den kleinen Alec, so der Spitzname des Jungen, und die Mutter Emily und sogar die 4 Hausangestellten, um gemeinsam ein Kapitel der Bibel laut zu lesen. Der Haushalt Crowley ist wohlhabend. Mehr Diener als Familienmitglieder kümmern sich um das komfortable Heim. In dieser Welt aus Frömmigkeit und Disziplin verlebt Alec seine ersten Jahre zunächst glücklich.
Und jetzt hast du schon kurz erwähnt, dass die Eltern dieser sehr strengen, gläubigen Sekte einer Sekte angehören, eine Abspaltung einer freikirchlichen Bewegung. Diese Brüdergemeinden sind ein ganz spannendes Phänomen. Die haben, also in dem Fall jetzt geht die Linie da bis in die 1820er Jahre in Irland zurück, spannenderweise, wo in irischen Hauskreisen die Erwartung der Wiederkunft Jesus immanent war und die immer wieder zusammenkam in so selbstorganisierten Hauskreisen ohne ne, externe Autorität oder eben Bibelstudium gemacht haben und selber auch Abendmahle veranstaltet haben, ohne Priester oder Pfarrer. Und es ist quasi so eine radikale Zurück zur Schrift, nur die Schrift allein zählt. Und alles, was wir brauchen, ist in der Bibel selbst. Wir brauchen keine anderen kirchlichen Autoritäten und eben diese selbstorganisierte in kleinen Hauskreisen mit dann den Leuten, die in den Hauskreisen den Ton angeben, natürlich als Zentrum der Bewegung. Und die haben sich immer weiter abgespaltet, weil es da natürlich dann über alle möglichen theologischen Fragen Diskussionspunkte gab. Und anstatt sich zu einigen, wurden dann oft einfach die Bewegungen geteilt. Und Crowleys Eltern sind ja schon bei den Exclusive Brethren, also einer Abspaltung der Plymouth Brethren. Es ist eine einzige Sammlung von Schismen in Kleinstgruppen, die sich dann wieder teilen. Ganz, ganz spannend. So ist das frühe Christentum auch gewesen sein, so stelle ich mir das jedenfalls auch vor. Und so haben sie sich es auch vorgestellt. Also für sie war das natürlich auch eine Rückkehr zum Ursprung irgendwie. Aber die Eltern waren sehr, sehr religiös, das muss man festhalten. Und nicht einfach nur Anglikanen, irgendwie streng religiös, sondern eben von der Bewegung, die von der anglikanischen Kirche abgelehnt wurde. Das zeigt sich auch an den extremen Meinungen, die da vertreten wurden. Also dieser scheinbar idyllische, fromme Alltag, den Crowley dadurch lebt hat, hatte eben seine dunklen und strengen Seiten. Die Brethren betrachteten jegliche weltlichen Vergnügen als Sünde und predigten einen kompromisslosen Bibelglauben. Alex' Vater Edward war in seinem Eifer selbst auch unermüdlich. Er schrieb über 100 religiöse Traktate und verteilte tausende Kopien davon auf der Straße oder per Post, immer darauf bedacht, Seelen für Christus zu retten. In den Augen des kleinen Crowley ist der Vater ein Held, ein unerschütterlicher Mann Gottes, und tatsächlich bewundert er ihn sehr. Die Mutter Emily hält sich eher in seine Erinnerung, jedenfalls die er später über seine Kindheit aufschreibt, im Hintergrund. Für Alec, wie er damals genannt wird, ja, ist sie quasi kaum unterscheidbar, hat er geschrieben, von den Dienstboten, die im Haus unterwegs sind. Trotzdem hinterlässt sie tiefe Eindrücke natürlich auf ihn. Erstens, weil es seine Mutter ist, und zweitens, weil sie ihn, wenn sie von ihm genervt ist und immer wieder nicht hört, ihn das Tier ruft. Und als quasi den Antichristen aus der Offenbarung, das Tier 666, was Crowley selber dann später zu seinem Wappentier machen wird, wird ihm eben hier von der Mutter nahegelegt quasi. Er selber schreibt später drüber, dass die erste Person, die ihn so genannt hat, seine Mutter war.
Ja, spannend, das zu psychologisieren.
Ja, aber passt auf, wie ihr eure Kinder nennt. Es könnte sein, dass es eines Tages mal ernst wird. Bei Kafka haben wir so etwas Ähnliches, dass sein Vater ihn immer als Rabach Hol bezeichnet hat, diesen Anarchist oder einen dieser frühen anarchistischen Terroristen in Europa, der damals eben durch die Medien ging. Und das war für Kafka, Jahre später hat er da auch drüber geschrieben, wie sein Vater ihn eben mit diesen in den Medien populären Terroristen verglichen hat, am Küchentisch, wenn er nicht gehört hat. Also das hinterlässt anscheinend doch Eindrücke. Verstohlen habe er damals dann in der Familienbibel eben nachgeschlagen, was denn das heißt, und gebannt vom großen Tier 666 und der Hure Babylon gelesen. Engel mit Posaunen in der Offenbarung, ein Drache, all diese schillernden Schreckensvisionen haben ihn damals schon fasziniert und magisch angezogen. Foreshadowing, ganz, ganz klassisches. Und ein prägendes Erlebnis aus dieser frühen Zeit erzählt viel über Crowleys Wesen, nämlich:
Eines Tages warnt der Vater den etwa 5-jährigen Alec vor einer dichten Stelle Brennnesseln am Wegrand. »Wirst du mir aufs Wort glauben, dass sie brennen, oder willst du es selbst herausfinden?« fragt der Vater wohlmeinend. Der Junge schaut trotzig zu seinem Vater auf und erwidert: »Ich würde es lieber am eigenen Leib erfahren.« »I would rather learn by experience.« Ehe der verblüffte Vater ihn zurückhalten kann, stürzt sich der kleine Crowley kopfüber in das Nesseldickicht. Natürlich brennen die Nesseln fürchterlich auf der Haut. Doch Alec hat bekommen, was er wollte. Eigene Erfahrung.
Ja, auch das wieder ein Muster, was wir später wiedersehen werden. Diese Kindheitsfolge habe ich ganz bewusst so aufgebaut, dass wir in den folgenden Teilen immer mal wieder, wenn wir uns seine Lebensentscheidung angucken, uns zurückerinnern können und sehen, ah ja, okay, vielleicht war das auch schon früh angelegt in diesem Charakter. Das ist der Vorteil, den wir hier haben im Vergleich zu Jesus. bei dem Religionsgründer. Wir wissen was über seine Kindheit. Selbst wenn er selber der größte Zeuge dafür ist und selbst darüber geschrieben hat, ne? Jesus hat nie über seine eigene Kindheit geschrieben. Das wäre sehr spannend. Da hätten ganze neue Religionszweige draus erwachsen können, hätte er das getan damals.
Falls er denn schreiben konnte, ja.
Genau, großes Problem. Aber da schreiben konnte dieser Religionsgründer auf jeden Fall. Diese Familienwelt, die zwar sehr eng ist, aber die quasi von keinen finanziellen Sorgen, keine finanziellen Sorgen kennt. Die Familie kommt aus einer Brauereifamilie und haben, obwohl sie diesen Brethren angehören und ganz aktiv gegen Alkoholismus und gegen harten Alkohol sind, war Bierbrauen nicht verpönt und war quasi erlaubt in diesen religiösen Zirkeln. Und die haben sehr viel Geld verdient und hatten eine sehr erfolgreiche Brauerei, die Crowleys, und haben angefangen, ein Bier und ein Sandwich zusammen zu verkaufen. Und waren quasi mit die Begründer so dieser klassischen Idee, die dann auch später aufkam, dass man eben so in der Kneipe oder in Bars so eine Art kleine Gastronomie mit aufbaut und so einfaches Fastfood fast schon dazu bekommt. Und da konnte man eben schnell auf dem Weg irgendwo hin sich ein Bierchen und ein Sandwich für einen festen Preis, quasi einen sehr günstigen, festgelegten Preis, kaufen. Irgendwie 1 Pence oder 5 Pence oder was weiß ich das damals war. Und das wurde eben zum Kassenschlager. Und tatsächlich haben die dann so ein bisschen erweitert und hatten dann in ganz England und in ganz Mittelengland jedenfalls ihre Bars und Restaurants auch oft in der Nähe von Bahnhöfen. Also müsst ihr das wirklich so ein bisschen Subway-mäßig nur mit Bier vorstellen. Oder, ne? Und wurden dann Namen, waren eine sehr, sehr reiche Familie. Also, ja, da war Geld kein Problem. Die hatten mehrere Hausangestellte und der Hauptfokus, worauf immer alles lag, war eben die Religion. Das war das große Thema. Und dann aber 1880 kommt die kleine Schwester von Alec zur Welt und stirbt am Tag nach ihrer Geburt. Der Verlust erschüttert die Eltern tief und die Familie zieht aufs Land nach Red Hill, um den traurigen Erinnerungen zu entfliehen. Dort in einem Herrenhaus, auch das The Grange heißt, mit großem Garten, verlebt Alec unbeschwerte Spiele mit seinem Cousin Gregor und anderen Kindern der lokalen Brethren-Gemeinde. Also er spielt tatsächlich auch nur mit anderen Kindern, die auch in dieser christlichen Sekte sind. Aber auch diese Idylle wird sich wieder als kurzlebig erweisen, denn im Frühjahr 1887 erkrankt dann der Vater Edward an Zungenkrebs. Die Ärzte, darunter unter anderem der ehemalige Hofchirurg der Queen, Sir James Paget, empfehlen eine sofortige Operation. Aber wegen der Frömmigkeit wollen die Glaubensgeschwister in der Brüdergemeinde den Willen des Herrn erstmal abwarten. Alec wird aus der Schule heimgeholt. Zu der Zeit war er dann auf dem ersten Internaten, um in den schweren Tagen beim Vater zu sein. Man sucht sogar Hilfe bei einem dubiosen Wunderheiler, dem italienischen Grafen Mattei, der mit der Elektrohomöopathie gegen den Krebs vorgehen will. Also da sehen wir hier, wie Verweise unserer Homöopathiefolge, dass eben sich immer weiter durchzieht und hier jemand quasi seine eigene Elektrohomöopathie damals eben auch mit der aufkommenden Elektrizität, ein sehr en vogues Thema in allen möglichen Zeitschriften, werden Wunderapparaturen, die dich vor allem Möglichen heilen müssen, eigentlich nur kleine Elektroschocker sind oder größere Elektroschocker beworben. Der Graf Mattei springt hier mit auf diesen Zug. Und die Religiosität führt eben dazu, dass man sagt, na, eigentlich braucht man doch keine Operation. Das ist eigentlich der Wille Gottes und da warten wir jetzt lieber ab, anstatt das Leben dieses Mannes in die Hände eines Chirurgen zu legen, lassen wir es in den Händen Gottes liegen. Aber ja, die Elektrohomöopathie-Wunder, was hat nicht funktioniert? Und in der Nacht vom 5. März 1887 hat der 11-jährige Alec dann einen furchtbaren Albtraum vom Tod seines Vaters. Am nächsten Morgen erhält die Familie die Nachricht, dass Edward Crowley genau in jener Nacht verstorben ist, im Alter von nur 52 Jahren. Der Vater hinterlässt der Familie ein beträchtliches Vermögen von rund 150.000 Pfund Sterling, was heute etwa 6 Millionen Dollar entspräche. Ein Drittel davon fällt dem einzigen Sohn Alec zu. Jedoch wird er es erst mit der Volljährigkeit antreten können, das Erbe. Aber damit ist Alec schon Millionär.
Ich muss sagen, ich finde es auch Ironie des Schicksals, dass der Predigervater mit Zungenkrebs bestraft wurde von Gott.
Es gab ja in den 2000ern diese Phase, wo es sowohl im Internet als auch in anderen Medien quasi dieser Streit zwischen Hawkins und Hitchens und so. Es gab so große Vertreter von atheistischem Materialismus oder so, die sich ja immer mit Religionsvertretern gestritten haben. Das war damals ein großes Medienereignis, weil sonst wenig los war, schätze ich. Das war also eine Phase, durch die wir alle durchgehen mussten. Und Hitchens ist ja später auch an Zungenkrebs gestorben. Und da gibt es Interviews von ihm, wo quasi, als die Diagnose schon raus ist und er ja dann mit Leuten drüber redet, dass er jetzt nicht mehr lang zu leben hat und so, er auch drüber redet, dass seine Feinde das eben als Strafe Gottes interpretieren und sagen, klar, diese Zunge, die so viel Lügen und über Gott verbreitet hat, die wird jetzt von Gott mit Zungenkrebs bestraft. Ja, sehr metaphorisch und sehr bronzezeitlich vom Krankheitsverständnis her. Und für Crowley zerbricht dann aber an dem Tag, an dem sein Vater stirbt, eine Welt. Er schreibt selber später über seine Kindheit, meine Kindheit in der Hölle begann nach dem Begräbnis. Also das ist für ihn eine große Zäsur. Die so geliebte Vaterfigur, die moralische Richtschnur seines Lebens ist fort und mit ihr jede Milde im strengen religiösen Regiment. Emily Crowley, die nun 41-jährige Witwe, verfällt in einen fanatischen Eifer, um das Erbe ihres Mannes fortzuführen. Sie verschickt unablässig Diebeltraktate an alle Kontakte aus Edwards Adressbuch und stürzt sich in neue innerreligiöse Streitigkeiten der Brüdergemeinde. Also, diese Frau, ihr könnt euch alle vorstellen, wie dieses Verhalten ist, weil ihr habt alle Familien-WhatsApp-Gruppen. So, die hat einfach angefangen, alles zu spammen. Die Frau hat sehr viel Geld, sehr viel Zeit und fängt jetzt einfach an, per Brief Bibelzitate an alle Bekannten zu schicken, ihres Mannes. Kommt dann aber auch es gibt interne Streitigkeiten über die Auslegung der Bibel wieder. Und ich glaube, über Abendmahlfragen, wie so oft, wer das Abendmahl und ne, da steht die Mutter auf der Seite der radikaleren Gruppe und spaltet sich dann damit auch von einem Großteil des Umfelds der Familie ab. Weil na, jedes dieser Schismen führt eben dazu, dass man mit sehr vielen Leuten nicht mehr redet, mit denen man vorher sehr viel Zeit verbracht hat, einfach auf einer praktischen Ebene. Und die isoliert sich damit zunehmend.
Da wurde der Tod auch nicht ordentlich verarbeitet. Es wurde nicht, also scheint zumindest so.
Nee, und genau, sie hält dann halt auch, es war dann vielleicht doch eine Strafe Gottes, wer weiß, man muss noch religiöser sein. Und die Raven Division von 1887, die eine große Spaltung in der Gemeinschaft ist, sorgt dann dafür, dass die Mutter Emily eben alle Leute, die einen abweichenden Glauben haben, für ketzerisch hält. Und diese Leute, die gestern eben noch als fromm galten, jetzt vom Heil ausgeschlossen sieht. Also bis vor ein paar Wochen vor dieser Diskussion waren die alle noch gemeinsam im Himmel und ewiges Paradies und kleine Diskussionen. Auf einmal sind die auch ewig in der Hölle schmoren. Und das fällt Allig natürlich auf. Diese bigotte Härte, wie er es selber geschrieben hat, war für ihn ja schockierend und unverständlich. Und dieses plötzliche Aburteilen der eigenen Leute, mit denen man gerade noch, das war schon eine kleine Gemeinde. Das war schon eine kleine eingeschworene Sekte, die gesagt hat, wir sind die Rechtgläubigen, wir wissen, wie es besser geht. Und das gesamte Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, hat sich darauf gestützt und daraus rekrutiert. Und jetzt auf einmal, ja, sind die alle nicht mehr da. Sind alles auf einmal in der Hölle schmorende Heretiker. In seinen Augen wird seine Mutter zu, Zitat, einer hirnlosen Fanatikerin von engstirnigsten, logischsten und unmenschlichsten Schlag. A brainless bigot of the most narrow, logical and inhuman type. Crowley selbst kommentiert später bissig auch, Emily sei vom Witwenwahn getrieben worden. Eine ja, sarkastische Erklärung dafür, was du eben gesagt hattest, Jonas, dass sie eben sich mit dem ja, Verlust des Gatten in einen religiösen Fanatismus hat abgleiten lassen. Nach dem Tod des Mannes zieht die Mutter dann auch mit ihrem Sohn rastlos von Hotel zu Hotel. Das Zuhause in Redhill mit all den schmerzhaften Erinnerungen wird verkauft. Eine gewisse Zeit wohnen sie auch beim Onkel mütterlichererseits, also dem Bruder von Emily in London, Tom Bond Bishop, der sich als gläubiger Christ um seinen Neffen kümmern soll. Doch dieser Onkel entpuppt sich als noch strenger und freudloser als der Vater je war und auch als die Mutter ist. Tom Bond Bishop leitet eine strenge Sonntagsschule und ist Mitbegründer der Children's Scripture Union, einer Organisation von zur Bibelerziehung von Kindern. Er personifiziert all das, was Crowley bald am Christentum zu hassen anfängt. Scheinheiligkeit, verknöcherte Moral und Unterdrückung natürlicher Instinkte. Zitat: Nie wandelte ein grausamerer Fanatiker oder gemeinerer Schurke auf Erden. Zitat Ende, schreibt Crowley später voller Bitterkeit über seinen Onkel. Also dieser schlimmste Mensch der Welt, zu dem die Presse Crowley 1920 erklärt, war für Crowley selbst sein Onkel. Die Abneigung ist aber auch gegenseitig. Also es ist nicht nur so, als würde Crowley den Onkel nicht mögen. Der mag ihn auch nicht. Und als Crowley dann Jahre später seinen berüchtigten erotischen Gedichtband White Stains veröffentlicht, gibt er als fiktiven Autor einen gewissen George Archibald Bishop an. Eine hämische Verhöhnung des Onkels, das quasi seine pornografischen Gedichte quasi fast unter dem Namen des Onkels zu veröffentlichen als Alias. Das heißt, als Seitenhieb. Finde ich kreativ. Das ist gut.
Ja, yeah, sehr guter Move.
Und für den jungen Alec brechen nun eben generell rebellische Zeiten an. Mit 11 Jahren verliert er nicht nur seinen Vater, sondern auch ja, so ein bisschen die Unschuld seiner Kindheit. Die Wärme, die Geborgenheit, die Sicherheit, all das fällt weg. Die nächste Umgebung, die ihm bleibt, die Mutter, der Onkel, die engeren Kreise der Brüdergemeinde, erfindet er als feindselig und heuchlerisch und sind ja auch untereinander zutiefst zerstritten. Und gefühlt gibt es eben niemanden, dem er sich anvertrauen kann, auch ohne zurechtgewiesen oder verurteilt zu werden. Und so reagiert er, wie viele traumatisierte Jugendliche reagieren, mit Auflehnung, mit Rebellion. Kurz nach der Rückkehr ins Internat fällt Crowley dann auch zum ersten Mal durch Regelverstöße auf. Also es ist ganz auffällig, dass er eigentlich ein unauffälliger Schüler war bis zum Tod seines Vaters. Es diese große Umwälzung gab, dieses große Trauma. Und danach geht er zurück zur Schule und fängt an, Stress zu machen. Binnen 3 Wochen nach dem Begräbnis muss er bereits beim Schuldirektor vorstellig werden. Alles noch harmlose Sachen, aber es steigert seine Lust, die Grenzen auszuloten. Dieser verschüchterte, sehr behütete Predigersohn, der es allen recht machen will und die ganze Zeit eigentlich über die Bibel nachdenkt, entwickelt sich jetzt zu einem aufsässigen Teenager, der das Gegenteil von dem tut, was eben die Jahre davor gepredigt wurde. Ja, und damit kann ich mich persönlich auf jeden Fall gut identifizieren, mit diesem frühpubertären Jungen, der gegen Religion rebelliert und der dann ein bisschen rausfinden will, wo denn die Grenzen dessen sind, was einem da erzählt wurde.
Ja.
Und die Mutter, Emily, reagiert, ich weiß es nicht, nicht optimal, aber wie kann man auch da optimal reagieren, ist natürlich auch schwierig, anders. Sie versucht, ihren zu ihm schwer erziehbaren Sohn eben auf den rechten Pfad zurückzuführen, indem sie ihn in maximal fromme Internate packt.
Ja, das scheint mir die richtige Lösung zu sein.
Erst geht er nach Hastings und dann auf das renommierte, aber von ihm gehasste Malvern College und am Ende dann in die Tonbridge School in Kent. Keinen der Aufenthalte hält er lange durch. Er leidet unter dem strengen und teils sadistischen Regiment der Internate zu der Zeit. Also ist nicht nur seelisch gestresst, sondern bekommt dann auch physische Krankheiten tatsächlich. Tatsächlich so gestresst, dass er mit 15 an einer schweren Nierenkrankheit dann 1891 erkrankt, der Albuminurie. Und man befürchtet, er würde das Erwachsenenalter nicht erleben, hat Blut im Urin damals schon mit 15. Und wenn du im 19. Jahrhundert mit 15 Blut pinkelst, nicht gut. Da kommt dann vielleicht der Elektrohomöopath und Elektroschock dich noch ein bisschen, bis du dieses Leben ganz verlässt. Die Ärzte verordnen absolute Schonung und Landluft. Viel besser als Aderlass, immerhin. Und so nimmt, aber er pegelt ja schon Blut, muss man keinen Aderlass mehr machen. Ne? Und das ist jetzt ja auch immerhin fast im 19. Jahrhundert. Meine Medizinreferenzen beziehen sich gerade eher auf die Folge zu Hahnemann und der Homöopathie. Das war ein bisschen deutlich früher. Und hier wird einfach Ruhe und Landluft verordnet und dann nimmt Emily ihn eben aus den Internaten und schickt ihn mit einem privaten Tutor im Londoner Vorort Streatham, also da wo das Land gerade so anfängt. Und da kann Crowley das erste Mal so ein bisschen persönliche, echte Freiheit schmecken. Das wird so der Anfang seiner Emanzipation. Der Hauslehrer, ein gewisser Mr. Douglas, ist selbst früherer Missionsprediger und wird deswegen auch von der Mutter eingestellt als eben eine sehr religiöse Option. Aber doch, er ist zu Alex' Überraschung viel lebenslustiger und vernünftiger, als er das von den anderen Brüdern aus der Brüdergemeinde kennt. Der Tutor raucht, trinkt in Maßen, spielt Karten und Billard und er verteufelt Frauen nicht als Wurzel der Sünde, sondern genießt ihre Gesellschaft. Alles Dinge, die Alistair bis dahin in seinem Umfeld so nicht erlebt hat. In den Schulen, da hatte ich vorher auch längere Ausführungen drüber drin, wird einfach auch unter den Jugendlichen sehr viel gehänselt. Es gibt eben diese ganzen klassischen Sachen. Ihr könnt die Leiden des jungen Törleß lesen und quasi alles, was damals zu der Zeit ungefähr in Galizien auf der österreich-ungarischen Internatsschule passiert ist, 1:1 in die Erfahrung von Alistairs Schulzeit übertragen. Also vom Hazing, vom sich gegenseitig ganz auf die Klöten hauen, was er spezifisch beschrieben hat als Dinge, die passiert sind, zu Prostitution, dass sich Mitschüler prostituiert haben und es da so ein System gab. Aus der einen Schule kam er nur raus, weil er gedroht hat, offenbart, dass sich jüngere Mitschüler an ältere prostituiert haben. Und
das ist crazy.
Dann durfte er gehen. Ja, es gab auch einen von den drei Schulen, hatte auch so einen Schulmeister, der quasi selber so ein ganz komisches Verhältnis zu Frauen hatte und dann eben die ganze Zeit mit den Schülern rumgehangen hat, wo es dann eben auch so Missbrauchsvorwürfe gab. Also es ist ein einziges Sammelsurium an Schrecken, die er da quasi von 11 bis 15 in den verschiedenen Schulen durchläuft, bis er dann die Nierenkrankheit hat und wirklich nicht mehr kann. Und dann darf er es aufs Land und trifft das erste Mal einen Mann, eine Bezugsperson für ihn, einen Tutor, den er irgendwie respektieren und ernst nehmen kann und den er interessant findet. Und den beobachtet er dann eben fasziniert, dass es Menschen gibt, die gütig und gebildet sein können, obwohl oder gerade weil sie sich weltlichen Vergnügen erlauben. Und Mr. Douglas zeigt ihm einfach, dass Rauchen und Kartenspielen den Menschen nicht automatisch verderben, solange man das eben in Maßen hält. Selber schreibt Crowley dann sehr dankbar in seiner Autobiografie: Er lehrte mich Vernunft und Männlichkeit und ich werde meine Schuld ihm gegenüber nicht vergessen. Noch wichtiger, in dieser Atmosphäre bricht Crowleys obsessive Angst vor der Sünde in sich zusammen in Kartenhaus. Es ist mit 15 dieser Moment, wo er erkennt, Sünde ist nicht, muss nicht das bestehende Thema meines Lebens sein, beziehungsweise wird es das bestehende Thema seines Lebens bleiben, aber ich muss sie nicht vermeiden, ich muss keine Angst davor haben. All das, was mir als Sünde quasi verboten wurde bisher, der Reiz, den ich daran empfinde, den kann ich ausleben.
Und das macht er dann auch.
Genau, denn er verliebt sich mit 15 auch das erste Mal in ein Mädchen aus dem örtlichen Theater und verliert mit ihr dann in einem heimlichen Treffen auf einer Sommerwiese seine Unschuld. Sehr schön. Sehr mittelalterlich. Also mittelalterlicher Literatur, wenn Leute Sex haben, er wird immer von dem da niedergelegenen Gras geredet. Also das flachgedrückte, da niedergelegene Gras ist immer die Metapher, der Code, wo alle dann wissen, was da passiert ist, ohne dass man es wirklich beschreiben muss. So wie in Bollywood-Filmen, wenn Leute Sex haben, immer so ein Schleier aus Blumen runtergeregnet ist früher. Wo man dann wusste, ah ja, jetzt wissen alle, was passiert. Das sind die pornografischen Blumen, die hier wieder runterregnen. Und so romantisch und schön verliert auch Crowley seine Unschuld unter freiem Himmel vom Wind umspielt. Und ja, das ist so schön, dass sich alle danach fragt, ist Sexualität jetzt wirklich so sündig und teuflisch, wenn es so viel Freude und Schönheit da drin gibt? Und das war so der letzte Punkt, den er gebraucht hat. Er hat einen Mann gesehen, den er bewundert hat, der Karten gespielt hat und geraucht hat und getrunken hat. Und jetzt hatte er auch noch Sex und fand es toll und hat sich überhaupt nicht sündig oder schlecht angefühlt, wie eigentlich die normalste, beste Sache der Welt. Dementsprechend wirft er nach dieser sexuellen Erfahrung dann auf vollends diese Sündenvorstellung ab, wie so ein Wintermantel. Und Crowley beschreibt es später als eine Art spirituelles Erwachen in die umgekehrte Richtung. Nicht Gott, sondern die Natur und der Körper haben ihn erlöst. Diese quasi religiöse Offenbarung verleiht Crowley neues Selbstbewusstsein. aus dem kränklichen Jungen wird binnen kurzer Zeit dann in den kommenden anderthalb Jahren ein stattlicher junger Mann mit dunklem, kurzgeschorenen Haaren, intensiven Augen, markantem Kinn und kräftigen Schultern. Es gibt ein, zwei Bilder von Crowley aus seiner Jugend, wo wir da diese Entwicklung vom kränklichen Kind mit Nierenkrankheiten zu einem dann florierenden jungen Puppen.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Und Herren nachvollziehen können. Wir werden uns später dann auch damit beschäftigen, noch in den späteren Folgen, wie wichtig Sexualmagie für Crowley wurde. Und wenn wir hier auch sehen, wie seine persönliche Befreiung von diesem auferlegten Sündenkatalog durch die praktische Handlung von Sexualität geschieht, ist auch etwas, was wir im Hinterkopf bewahren können. Warum dieser Mann so besessen von Sex und Sünde ist. Im gleichen Jahr, nachdem er seine Jungfräulichkeit verliert, verführt er ihn oder sie ihn, das Hausmädchen, auf jeden Fall im Schlafzimmer seiner frommen Mutter, also im Ehebett seiner Eltern. Und das ist quasi für ihn der nächste Schritt, nach der Wiese und der romantischen Sommernacht ist das auf jeden Fall das Upgrade im Sündenbrechen. Die nächste drei Stufen des Verbotenen. Dieser doppelte Tabubruch ist natürlich so ein Akt der Rebellion gegen die prüde Moral seiner Mutter. Die Affäre fliegt jedoch relativ schnell auf. Das Dienstmädchen versucht noch irgendwie aus der Sache Kapital zu schlagen, in der Hoffnung auf eine Abfindung und beschwert sich beim Onkel Bishop und gibt vor, Alec habe ich verdorben. Ja? Und Crowley, der aber da schlau genug ist, die Empörung seines Onkels abzusehen, leugnet zunächst alles, schließlich lenkt er dann aber ein und gesteht reumütig eine kleinere Verfehlung. Er habe an den Abenden doch gar keine Frau getroffen, sondern nur mit schlechten Schulkameraden einen Tabakladen Zigarren geraucht. Der strenge Onkel ist dann erleichtert, dass er sich nur rauchen war und lässt den Neffen mit einer Verwarnung davonkommen. Das Dienstmädchen wird hingegen umgehend entlassen, ohne Arbeitszeugnis und ohne Abfindung. Crowley hat sich hier zwar aus der Affäre gezogen, aber es hinterlässt trotzdem Spuren, diese ganze Geschichte. Zum einen hat er gelernt, wie verlogen die Sexualmoral seiner Umwelt ist. Zum anderen nagt an ihm, dass er das Mädchen gewisserweise verraten hat, um sich selber zu retten und nicht die Wahrheit erzählt hat über die Gegenseitigkeit. Später reflektiert er diese gesamte Episode selbst kritisch folgendermaßen.
Zuerst haben wir ein reizendes Mädchen, das zur Erpressung getrieben wird. Dann einen Jungen, der zur erbärmlichsten Verstellung gezwungen ist, nur um seine natürlichen Rechte straffrei auszuüben. Und der dabei nebenbei eine Frau schädigen muss, für die er nichts als freundschaftliche Gefühle hatte. Solange Sexualbeziehungen durch religiöse, gesellschaftliche und finanzielle Überlegungen kompliziert werden, werden sie weiterhin feiges, ehrloses und widerwärtiges Verhalten hervorbringen.
Bis er 16 wurde, kam er an diesen Punkt, dass er diese Heuchelei der viktorianischen, nicht nur der Moral der Brüdergemeinde, sondern ja auch darüber hinaus der viktorianischen Moral durchschaut und sie fortan in jeder Faser seiner Existenz herausfordern wird. Später, 1904, schreibt Crowley im Liber Albel Legis, also dem Buch der Gesetze, was so zur Gründungsschrift, zur Art Bibel der Thelema-Religion wird, Folgendes.
Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Tu, was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Das Wort der Sünde ist Beschränkung. Du hast kein Recht, außer dem deinen Willen zu tun. Denn reiner Wille ohne Zweck, befreit vom Verlangen nach Ergebnis, ist in jeder Hinsicht vollkommen. Liebe ist das Gesetz. Liebe unter Willen.
Ich fand das eine sehr schöne, einen sehr schönen Gegensatz zu dem, wie er mit 16 seine Umwelt erlebt, wie er dann später seine Moral, seine eigene Moralvorstellung konzipiert. Aber zurück ins späte 19. Jahrhundert. Onkel Tom erkennt nach diesen ganzen Episoden, dass der den Neffen nicht mehr zu Hause unter Kontrolle halten kann und schickt dann alle 1892 zurück auf eine Schule, diesmal nach Malvern, ein sehr strenges evangelikales Internat, wo die Brutalität des viktorianischen Erziehungswesens am eigenen Leib erfahrbar war. Also er wird da eben Opfer, wie ich vorhin schon erklärt habe, von diesen Mobbing-Praktiken. Die älteren Mitschüler malträtieren schwächere Jungen mit Ritualen wie Creasing, also dass sie ihn dem ins Gesicht gespuckt haben einfach, oder Pill-Ragging, so das Quetschen der Genitalien. Und das ist eben die Schule, wo ich vorhin angedeutet habe, tatsächlich, wo er dann entlassen wurde, weil er die Misshandlungen offenbaren will und der Öffentlichkeit quasi mitteilen würde, dass es eben diesen Prostitutionsring innerhalb der Schule gab, also sein eigener Zimmergenosse prostituierte sich zum Beispiel heimlich. Und mit dieser Drohung durfte er Malvern dann 1893 nach nur einem Jahr wieder verlassen. Und in der nächsten Schule, der Tonbridge School, geht es dann gerade so weiter, wo er es auch nur wenige Trimester aushält, bis er dann wieder einen Zusammenbruch hat und die Nierenerkrankung wieder aufkommt. Mit 17 darf er dann diese Internate, die ihn jedes Mal fast umbringen, eben sich hinter sich lassen und darf nach Eastbourne. Und dort lebt dann der 17-jährige Aleister Crowley eben mit seinem Privatlehrer Archibald Douglas Lambert, jetzt, also einem anderen wie vorher, der auch ein Mitglied der Plymouth Brethren war. Doch Lambert ist eben, ja, auch entspannter und verständnisvoller als die anderen Brethren, die er erlebt hat, ähnlich wie der Tutor in Streatham bevor, der Douglas. In Eastbourne findet Crowley dann Zeit und Muße, seine wahren Talente und Leidenschaften endlich zu entfalten. Er schreibt in dieser Zeit seine ersten ernsthaften Gedichte und schickt sie in einige lokale Zeitungen. Seine Lektüre umfasst nun auch nicht mehr nur die Bibel, sondern er vertieft sich auch zunehmend in weltlicher Literatur. Vor allem die Werke des Romantikers Percy Shelley und die kühnen Übersetzungen orientalischer Dichtung von Sir Richard Burton beeindrucken ihn. Und er beginnt, wie seine literarischen Vorbilder, mit provozierenden Themen und Formen zu experimentieren. Bereits in diesem frühen Stadium will er eigentlich als Literat anecken und schockieren. Doch noch ahnt kaum jemand, welches Skandalpotenzial da wirklich in diesem Nachwuchspoeten schlummert. Ja. Gleichzeitig beginnt eine neue Leidenschaft oder die pflegt er hier in Eastbourne, nämlich das Schachspiel. Er tritt im örtlichen Schachclub bei und besiegt relativ schnell alle dortigen Schachspieler, auch die besten des Vereins. Unter dem Pseudonym Ta Duip veröffentlicht er auch regelmäßig eine Schachkolumne in der Eastbourne Gazette. Und diese Kombination aus Strategie, Psychologie und Wettbewerb im Schach fasziniert ihn. Zwischenzeitlich überlegt er sich sogar, professioneller Schachspieler zu werden. Das gibt er erst ein bisschen später auf, als er dann mal in Berlin zu einem Schachturnier tatsächlich ist, als junger Schachspieler, und sich die ganzen alten Schachlehrer anschaut und merkt, es geht auch viel um auswendig lernen. Ich glaube, das ist doch nicht der richtige Lebensweg für mich. Ansonsten hätten wir vielleicht Crowley den Schachspieler bekommen. Einfach nur als ohne den Okkultisten und den Religionsgründer. Und schließlich die dritte große Leidenschaft, die in diesen Jahren voll in die Blüte geht, nämlich das Bergsteigen und das Klettern. Schon als Teenager war Crowley in den Sommerferien so erste Klettertouren an der Küste entnommen mit seinem Cousin Gregor, war in Schottland unterwegs und an der Südküste Englands. Und jetzt steigerte er eben seine alpinen Ambitionen. 1894 und 1895 bereiste er dann Wales. Und er klimmt dort dutzende Gipfel, einen nach dem anderen, alle paar Tage ein. Im Juli 1894 wagt er mit seinem Cousin sich dann an die gefährlichen Kreideklippen von Beachy Head. Und die britischen Alpinisten und Kletterer hatten vorher diese bröckelnden weißen Klippen als unbesteigbar klassifiziert. Doch gerade das spornt dann Crowley an, wie so oft. Und zusammen mit Gregor nimmt er den höchsten Felsen, den sogenannten Devil's Chimney, in Angriff, den sie dann auch in halsbrecherischer Manier tatsächlich besteigen, erfolgreich, und den Union Jack auf die bis dahin unerreichte Felsspitze pflanzen. Da gibt es ein Foto von, und dieser Sport des Kreidefelsenskletterns hat dann zu der Zeit, in der Crowley das angefangen hat, so ein kurzes Revival, ein paar Jahre lang machen das Leute, das wird kurz berühmt, aber es ist halt sehr gefährlich, weil die einfach auch wegbröckeln unter dir und du halt nie so richtig dich sicher verankern kannst irgendwo. Und ich glaube, heute wird es nur so viel gemacht. Das ist wahrscheinlich verboten. Aber hier beginnt er eben, sich so zu entfalten. Da wird Crowley so ein bisschen zu der Person, die er später werden wird. So die Kreativität des Dichters, die Schachstrategie des Denkers und so die Furchtlosigkeit des Bergsteigers formen die Grundlagen für das, was später kommen sollte. Es gibt noch eine ganz lustige Anekdote aus dieser Zeit, die seinen pubertären Charakter schön darstellt.
Eines Tages erklärt ihm Onkel Tom, derselbe Onkel, der Crowleys Lebenswandel mit Argusaugen verfolgt, er habe einen Artikel über die zwei größten Übel geschrieben, die einen Jungen verderben könnten: Rauchen und Trinken. »Mein Junge, kennst du die zwei bösen Könige?« fragt der Onkel bedeutungsvoll. Im Englischen ein Wortspiel: Drinking und Smoking klingen beide mit King am Ende. Crowley, der die moralisierende Geschichte schon gelesen hat, spielt unschuldig. Zwei böse Könige? Onkel, ihr habt den gefährlichsten, tödlichsten dritten König vergessen. But Uncle, you have forgotten to mention a third, the most dangerous and deadly of all. Onkel Tom tappt in die Falle und fragt verwirrt, was er meine. Da grinst Alec frech und lässt die Bombe platzen. Im Original bleibt offen, ob er Fuck King oder Wang King sagte. Beides bringt den Onkel zur Weißglut. Der Onkel ist sprachlos, entsetzt. Crowley hat mit einem derben Scherz gleich zwei Tabus gebrochen: sexuelle Vulgarität und Respektlosigkeit. Doch Crowley genießt seinen Triumph insgeheim. Er hat dem Onkel die eigene prüde Logik vorgeführt und ihn blamiert. Für ihn ist die ganze Aufregung um die bösen Könige nur Heuchelei. Sein Vater hatte schließlich selbst Wein getrunken, argumentiert Alec, denn er predigte lieber zu elenden Betrunkenen als zu selbstgerechten Abstinenzlern, wie er sich erinnert. Und der Vater habe auch gescherzt: Hätte Gott gewollt, dass der Mensch raucht, hätte er ihm einen Schornstein auf den Kopf gegeben. Solche Geschichten zeigen Crowleys wachsende Abkehr vom engstirnigen Moralkodex seiner Herkunft. Er bildet sich seinen eigenen Willen, frei von religiösen Dogmen.
Ja, und 1895 ist Crowley dann schließlich bereit für den nächsten Lebensabschnitt, nämlich das Studium an der Universität Cambridge. Die strenge Vormundschaft seiner Familie endet, sein Erbteil, er ist volljährig, sichert ihm finanzielle Unabhängigkeit und an der Universität eröffnet sich ihm Horizonte. Intellektuelle wie soziale, die er sich als Kind in der engen Welt der Brüdergemeinde nie hätte vorstellen können. Und so zieht unser Crowley jetzt nach Cambridge, da, wo auch Newton studierte, will er eigentlich Philosophie, Moral Sciences belegen, wie passend, wechselt dann aber zur englischen Literatur, ein Fach, das es offiziell gar nicht gibt, aber sein Tutor erlaubt es ihm trotzdem. Der 20-jährige Student genießt die Freiheiten des Campuslebens in vollen Zügen. Niemand kontrolliert mehr seinen Kirchgang oder seine Umgangsformen. Crowley kleidet sich sehr modisch, besucht Theateraufführungen, Debattierclubs und natürlich die Meetings des Cambridge University Chess Clubs. Denn Schach ist immer noch eine seiner großen Leidenschaften. Und in diesem Schachclub wird er rasch zu einer Berühmtheit. Gleich im ersten Trimester besiegt er den Clubpräsidenten in einer Partie und wenig später wird Crowley selbst zum Präsidenten des Schachclubs gewählt. Er gewinnt dann irgendwie fast die Londoner Meisterschaft, aber wird nur vom Cousin des späteren Premierministers Winston Churchills nach einem langen Kampf matt gesetzt. Crowleys Können im Schach beeindruckt alle. Er trainiert täglich 2 Stunden, liest viel Schachtheorie und bereitet sich so ein bisschen nebenbei auf seine Profikarriere als Schachspieler vor. Nach dem Turnier in Berlin, zu dem er reist, kommt ihm die Schachwelt dann aber zunehmend eng und verstaubt vor. Und er empfindet, dass er die alten Großmeister als eben sehr pedantisch, die Turniersäle als sehr stickig. Und Schach bleibt dann eben fortan für ihn nur ein geliebtes Hobby, das er ihn bis ins frühe Alter begleiten wird. Kleiner Verweis, wir haben zur Geschichte des Schachs eine Folge gemacht bei uns im Podcast, die ihr euch anhören könnt, wenn euch Schach interessiert und ihr auch leidenschaftliche Schachspieler seid. Ich hatte in meiner Jugend ja auch so eine Phase, wo ich im Schachclub war. Jonas, du erinnerst dich?
Ich erinnere mich, ich war nicht dabei.
Aber ja, da habe ich auch, glaube ich, so von 12 bis 14 oder 11 bis 14 meine Samstage an einem der hinteren Bretter der vierten Mannschaft verbracht und habe dann Turnierspiele gemacht. In einer der niedrigeren Ligen gespielt für den Schachclub und dann ist man eben Samstag früh irgendwo hingefahren, stundenlang in irgendeinem Gasthof am Ende der Welt und hat dann da 6 Stunden lang Schach gespielt oder länger mit ganz vielen alten Männern in sehr verstaubten, verrauchten Hinterräumen und ist dann wieder zurückgefahren. Und dass Crowley diese Welt damals schon nicht so sexy fand, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das große Problem am Schach sind die Spieler. Aber das ist oft so, ne? mit Sportarten. Stattdessen zieht Crowley dann immer stärker die Dichtung und die Literatur an. Cambridge ist in den 1890er Jahren intellektuelles Zentrum und Crowley taucht in die Bohème der Zeit ein. Er liest neueste Publikationen der literarischen Décadence-Bewegung, bewundert Autoren wie Oscar Wilde, Algernon Swinburne, die mit frivolen und bizarren Werken die prüde Gesellschaft schockieren. Crowley selbst beginnt auch intensiver zu schreiben. 1897 und 1898 veröffentlicht er etliche Gedichte in studentischen Zeitschriften, der Granta, dem Cambridge Magazine und anderen. Sein Stil ist dramatisch, symbolreich und oft provokant erotisch, wie er vielleicht im Eingangszitat oder beziehungsweise in der Hymne, die wir am Eingang vorgelesen haben, schon ein bisschen vermuten konntet. Er experimentiert mit homoerotischen Motiven, mit blasphemischen Anspielungen und mit der Ästhetik des Hässlichen. Cambridge bietet ihm dafür das perfekte Publikum, eine kleine, elitäre Schicht von Liebhabern, die sowas Abseitiges zu schätzen wissen. Und was ich einen sehr spannenden Punkt fand, ist, dass in dieser Phase Edward Crowley auch beschließt, sich einen neuen Namen zu geben. Einen, der seiner aufkommenden künstlerischen und okkulten Identität besser entspricht. Er hasst seinen alten Spitznamen Alec, den ihm die Mutter gab, denn er klingt ihm unangenehm und hässlich in den Ohren, wie er selber schreibt. Edward gefällt ihm ebenso wenig und die üblichen Kurzformen Ned oder Ted kann er nicht ausstehen. Ich meine, sind wir ehrlich, Ned Crowley führt keine Religion. Auch Alexander, sein zweiter Vorname, sagt ihm nicht zu lang und gewöhnlich. Doch Crowley hat irgendwo gelesen, der günstigste Name für Berühmtheit bestehe aus einem Dactylus, gefolgt von einem Spondeus, 2 Versfüßen, die klangvoll wie in einem antiken Hexameter klingen. Hast du es schon mal gehört, Jonas, diese Theorie?
Nee.
Du solltest deinen Namen ändern. Du hast einfach den falschen Rhythmus. Mhm. Ansonsten wärst du schon lang ein großer Autor. Also ein Beispiel für einen Namen, der eben diesem Dactylus Spondeus folgt, ist zum Beispiel Jeremy Taylor. Und er probiert dann ein bisschen rum und findet seine eigene Form davon mit dem gälischen Vornamen Alistair, also der gälischen Version von Alexander. Und siehe da, Alistair Crowley erfüllt das Kriterium genau, passt perfekt. Und irgendwie hat der Name auch etwas Mystisches und Romantisches, was dem jungen Dichter imponiert. Zu der Zeit gab es auch eine Art Revival, wo das Irische und das Gälische generell erwogen wurden unter den Jugendlichen. Und es gab einige Familien, die quasi ihre Namen angliziert hatten, also die ursprünglich aus Nordirland kamen zum Beispiel und die dann ihre Namen geändert haben, um besser in die englische Gesellschaft zu passen und weniger auffällig zu sein, weil es eben gegen Iren sehr viele Vorurteile gab. Und dementsprechend gibt es da die Gegenbewegung in der jungen Bohème zu der Zeit, sich bewusst wieder die Namen zurückzuändern, die in der Familiengeschichte mal angepasst wurden, um den original gälischen Wurzeln quasi so zu huldigen. Und deswegen wird zu dieser Zeit dann Aleister Crowley sein offizieller Name, eine Hommage auch an die echten keltischen Vorfahren, die die Familie hatte. Und ja, eben auch eine Branding-Strategie, um cool zu wirken in den literarischen Zirkel der Zeit. Und dann reist er nach Schweden und ja, hat eine mystische Erfahrung.
Im Jahr 1897 erlebt Crowley in Stockholm eine mysteriöse, mystische Erfahrung, die sein Leben verändern sollte. Genauer gesagt in der Silvesternacht 1896-97. In einem Hotelzimmer in Schweden verfällt er in eine Art Trance oder ekstatische Vision. Er fühlt die Gegenwart des Göttlichen so intensiv wie nie zuvor. Biografen mutmaßen, diese Erfahrung sei ausgelöst worden durch Crowleys erste homosexuelle Beziehung, die er damals mit einem schwedischen Mann einging. Ein Tabubruch, der ihn zutiefst erschütterte, aber auch befreite. Tatsächlich erkennt Crowley zu dieser Zeit, dass er bisexuell ist. Er genießt weiterhin Affären mit Frauen, in London besucht er Prostituierte und zieht sich prompt eine Syphilis zu, doch auch zu Männern fühlt er sich hingezogen, trotz der Illegalität homosexueller Handlungen im viktorianischen England.
Ja, und eine besonders wichtige Verbindung geht er zu dieser Zeit eben mit Herbert Charles Pollitt ein, einem schillernden Cambridge-Kommilitonen, der auch als Track-Artist unter dem Namen Diane de Rougy in Frauenkleidern auf der Bühne steht. Pollitt ist ein ästhetischer Dandy par excellence, 4 Jahre älter und in Cambridge und Stadt bekannt für seine extravaganten Auftritte und seine Sammlung erotischer Kunst. Crowley lernt ihn im Oktober 1897 kennen und ist sofort fasziniert. Die beiden werden ein Liebespaar. Crowley lebt zeitweise, Zitat von Crowley, 6 Monate mit Pollitt wie dessen Ehefrau, wie er später selber schreibt. Und Pollitt führt ihn in die Londoner Bohème ein, macht ihn mit Künstlern und Verlegern bekannt, darunter auch Leonard Smithers, der Herausgeber der skandalumwitterten Werke von Oscar Wilde. Und durch Pollitt begegnet Crowley. Vor allem aber vermittelt Pollitt Crowley einen Sinn für Dekadenz als Lebenskunst. Das war damals auch diese Kunstform, die Décadence. Ja. Also die bewusste Ästhetisierung von Sünde, Laster und Verfall. Crowleys Gedichte jener Zeit, oft Widmungen an Pollitt, strotzen von dekadenten Motiven. Er nennt Pollitt in zärtlichen Versen seinen Liebhaber und Herrn, Lover and Lord, und genießt den Ruf, Teil eines subversiven Künstlerkreises zu sein. Doch Crowley hat auch noch eine andere Leidenschaft entdeckt, die seine Zukunft bestimmen wird, nämlich die Geheimnisse der Magie und des Okkulten. Spätestens seit seiner mystischen Erfahrung in Stockholm verspürt er ein brennendes Interesse an allem Übersinnlichen. Er beginnt, okkulte Bücher zu sammeln. Im März 1898 erwirbt er Arthur Edward Waite's Book of Black Magic and of Pacts sowie Karl von Eckartshausens mystisches Traktat Die Wolke über dem Heiligtum. Er verschlingt beide Werke gierig. Gleichzeitig reift ihm in die Erkenntnis, dass er eine rein dandyhafte Existenz an der Oberfläche ihn nicht erfüllen wird. Seine Beziehung zu Pollitt zerbricht daran. Pollitt liebt die Künste, aber Crowley ist zunehmend besessen von der Suche nach spiritueller Erkenntnis. Crowley notierte später über Pollitt: Jerome kämpfte verzweifelt gegen mein erwachendes Streben, indem er den Henker unserer Freundschaft erkannte. Im Sommer 1898 kommt es dann endgültig zur Trennung. Crowley sagt Pollitt unverblümt ins Gesicht: Ich habe mein Leben der Religion geweiht und du passt nicht in dieses Konzept. Eine ziemlich grausame Abfuhr, nach der Pollitt ihn nie wieder mit ihm sprechen wird. Crowley bedauert diesen Ausgang später teilweise, schreibt auch sowohl liebevolle Erinnerungen als auch gehässige Sonette auf Pollitt, je nach Tagesform und Stimmung. Aber es hat ihn langwierig beschäftigt, diese Beziehung. Aber der weitere Weg ist vorgezeichnet und er hat sie entschieden. Crowley will den großen Stein der Weisen finden, sei es in der Magie, der Mystik oder wo auch immer er ihn vermutet. Reine Dekadenzkunst ist nicht für ihn. Er wird Magier. Während er das Schachspiel zunehmend zum Hobby werden lässt, intensiviert er seine alpine Karriere. Im August 1898 bricht er dann zu einer Bergreise in die Schweizer Alpen auf. Und das ist eine Entscheidung, die sein Schicksal dann endgültig wenden und beeinflussen wird. Er ist 22 Jahre alt, hat Cambridge zu dem Zeitpunkt ohne Abschluss verlassen. Das Studium interessierte ihn weniger als sein privates Studium, also das offizielle. Und er verspürte eine gewisse innere Leere nach dem Ende der Beziehung mit Polit. Beziehungsweise wegen dieser inneren Leere hat er die Beziehung ja auch beendet. Und in den Bergen hofft er, Klarheit zu finden. In Zermatt, unter Matterhorn, lernt er dann eines Abends in einem Hotel zufällig einen älteren britischen Herrn kennen, mit dem er ins Gespräch kommt. Der Mann stellt sich vor als Julian L. Baker, vom Beruf Chemiker, doch als Crowley interessiert nachhakt, entpuppt sich Baker als Kenner alchemistischer und okkulter Lehren. Crowleys Ruf als exzentrischer Denker mit obskuren Interessen scheint Baker bereits zu Ohren gekommen zu sein. Womöglich hat er von gemeinsamen Bekannten in London von dem jungen Mann gehört. Baker jedenfalls durchschaut schnell, dass hinter Crowleys arroganter Fassade ein ernsthafter Sucher steckt. Die beiden Männer verbringen Stunden damit, angeregt über Alchemie und mystische Geheimnisse zu diskutieren. Baker ist erstaunt über Crowleys belesenes Wissen. Crowley wiederum spürt, dass er einen Mentor gefunden haben könnte. Auf dem Weg zurück zu Crowleys Hotel erklärt Baker schließlich offen, dass er einem magischen Geheimbund angehört, der sich der praktischen Mystik widmet. Er erwähnt den Namen Hermetic Order of the Golden Dawn, eine Organisation, von der Crowley bislang nur vage gehört hat, die aber unter Eingeweihten einen legendären Ruf genießt, auch heute noch. Crowleys Augen müssen geleuchtet haben, so stelle ich mir es jedenfalls vor. Denn jetzt hat er endlich dieses Tor, diesen Weg gefunden, nachdem er gesucht hat. Nachdem er bislang nur Bücher gelesen hatte zu dem Thema. Ja? Und das hat mich daran erinnert, wir haben in unseren Folgen zu Guénon ganz viel über Initiation gesprochen auch. Und wie wichtig eben Initiation als Ritus ist, sobald es um okkultes Wissen geht. Sobald es Geheimwissen geht, ist immer die Frage, wer bekommt den Zugang und wer wird wie initiiert. Und Crowley hat hier diesen Schlüssel, diesen persönlichen Zugang gefunden, um in die höchsten Kreise des Okkulten seiner Zeit Eingang zu finden. Und Baker bietet dann auch tatsächlich an, Crowley in London jemanden vorzustellen, der ihn weiterführen kann. George Cecil Jones, ein ebenfalls okkulter, interessierter Chemiker und Golden Dawn-Mitglied. Im Oktober 1898 zurück in England macht Baker sein Versprechen wahr. Er arrangiert dieses Treffen und Jones, der Jahrgang 1873 ist, nur wenig älter als Crowley, arbeitet als Chemiker und gehört eben diesem inneren Kreis an. Der erkennt dann auch Crowleys Potenzial und wahrscheinlich auch beeindruckt von Crowleys umfassender Bibliothek okkulter Bücher, die der sich mittlerweile angelegt hat, sponsert Jones Crowley zu einer Mitgliedschaft im Hermetic Order of the Golden Dawn. Und damit hat unser junger Crowley den Punkt erreicht, wo er Magier trifft und Magier werden wird. Er hat sein persönliches Hogwarts quasi gefunden. Das ist tatsächlich für die nächste Folge ein bisschen Harry Potter-mäßig. Es gibt Magier-Duelle und viele Streitereien unter Zauberern im viktorianischen London des ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhunderts. Aber das ist die erste Etappe von Aleister Crowleys Weg. Ursprünglich eben als kränkliches Kind einer sehr religiösen Familie, dann als Dichter, Bergsteiger, Schachspieler und vor allem eben als Provokateur und rastloser Suchender verborgener Wahrheiten, der jetzt scheinbar an sein Ziel angekommen ist und die verborgenen Wahrheiten gefunden hat. Ja, mehr dazu nächste Woche. Jonas, wie fandest du denn den ersten Teil zu Crowley? Was denkst du über das Leben des frühen Aleister?
Also ich glaube, dass seine ganzen Hobbys und Stationen, Dichtung, Bergsteigen, selbst Schach, das hat ihn alles zu diesem Punkt hingeführt jetzt. Also es war ihm alles irgendwo auch nützlich. So Bergsteigen Berge sind auch so ein Ort des Übernatürlichen, wie Wüsten. Dann natürlich Literatur, das Wort als Magie. Ich meine, Schach fällt da jetzt vielleicht ein bisschen raus, aber wenn man sucht, dann braucht man auch einen analytischen Verstand, den er ja ganz offensichtlich hatte. Also.
Na, und tatsächlich dieses ständige Wiederholen von Stellungen, das genaue Positionieren von Figuren auf einem Brett und dann die quasi das eine Figur steht woanders und du hast ein anderes Ergebnis. Das findet sich auf jeden Fall dann auch später, wenn er diese ganzen mittelalterlichen Grimoires durcharbeitet und die, keine Ahnung, die Lesser Keys of Solomon versucht, alle Magiesprüche daraus zu machen, sich abrahamilischer Magie verschreibt. Er wird sehr viel mit John Dee, auch der Verweis nochmal, hört unsere frühen Folgen zu John Dee. Das kommt jetzt alles wieder. Aleister Crowley ist riesiger John Dee-Fan und will die ganze Zeit, wie er mit Engeln reden, und macht ganz viele Rituale dann auch nach, die er praktiziert, die aktiv auch. Also ganz, ganz spannend, wie das alles zusammenwächst jetzt in den Folgen. Aber die Veranlagung, denke ich, sind alle schon da.
Ja, und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, er kommt natürlich aus einer wohlhabenden Familie. Und ja, meistens sind das solche Leute, die dann am radikalsten werden. Also ich glaube, wir hatten es auch bei Burroughs, der dann auch so in diese Schiene abdriftet, der auch aus einer sehr wohlhabenden Familie kam. Und ja, das ist wohl oft so ein Weg, der da vorgezogen wird.
Burroughs gibt es erstaunlich viele Parallelen tatsächlich. Dieses, da auch später, dieses der ältere Mann sein und diese jungen Akolyten um sich haben, auch eine Figur, die dann in den 60er Jahren mit der Gegenkultur groß wird und also richtig berühmt wird eigentlich noch. Und ja, also ganz viele Parallelen zwischen Burroughs und Crowley. Ja. Ganz ohne Frage auch. Literarisch Leute, die beide schockieren wollten, die über Drogen und Homoerotik geschrieben haben und damit versucht haben, Grenzen zu sprengen, die zweifelhafte Dinge in ihrem Privatleben gemacht haben, die beide Zeit in Nordafrika verbracht haben und ihre Weltreisen gemacht haben und so weiter und so fort. Ja, wobei ich, ja.
Ja.
Wir bedanken uns bei unseren Produzentinnen und Produzenten, die uns hier auf Patreon unterstützen und die sich in die Liste eingetragen haben, dass sie gerne namentlich genannt werden wollen. Das könnt ihr auch tun, wenn ihr uns unterstützt. Wir bedanken uns ganz herzlich. Vielen Dank für die Unterstützung. Der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrosilius Zwackelmann, Miao Zittung, Spinoza 369, Sylvie und die Schmaus. Vielen lieben Dank euch und an alle anderen. Wie ich eingangs erwähnt hatte, wir brauchen noch ein paar gute Bewertungen auf Spotify und auf Apple Podcast. Und wir freuen uns natürlich über alle, die bei Patreon dazukommen und uns auch unterstützen. Vielen lieben Dank. Ansonsten geht es magisch nächste Woche weiter. Wie gesagt, die Hogwarts-Zeit von Aleister Crowley wird Teil der nächsten Folge. Und Teil 3 wird dann voraussichtlich seine Weltreise mit Unsichtbarkeitszaubern in Mexiko und vielem mehr. Und danach geht es eben um Thelema, die Religionsgründung. Der fünfte Teil dann eher spätes Leben von Crowley und Tod. Ja, das ist so, was ich vorhabe, strukturmäßig. Ja, das war's. Dann bis bald. Bis zum nächsten Teil. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis zur nächsten Folge.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed-sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.